Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und heute haben wir einen besonderen Gast in der Show. Es ist Stefan Paul, Kochbuchautor, Foodblogger. Ja, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, mein Name ist Stefan Paul. Ich arbeite als Foodstylist. Ich mache Rezepte für Zeitschriften und Magazine und bin Kochbuchautor. Als Schriftsteller habe ich auch zwei Bücher zu verantworten, zwei Erzählbände, in denen es auch um die Kulinarik und den Genuss geht. Und ja, natürlich mein Blog nutriculinary.com. Das ist auch meine Leidenschaft der Kulinarik. Also alles erhält eine Klammer eben über die Freude am Kochen und am Genießen.
Ja, das hat man bei dir besonders gemerkt. Wir haben uns ja vor, ich glaube, 2-3 Wochen schon mal in Köln kurz gesehen. Da warst du ja ein bisschen im Stress bei der Vorbereitung deines Menüs. Da hat man wirklich gesehen, mit welcher Passion du auch diesen Job machst. Das war wirklich sehr schön mit anzusehen.
Ja, ich bin gelernter Koch, aber ich bin es natürlich nicht mehr gewohnt, für so viele Gäste zu kochen. Das war ja die Deutschland-Vegetarisch-Genussmenü-Abend in Köln und da hatten wir 40 Gäste. Und das ist für mich, ich bin schon lange raus aus dem aktiven Kochen für Gäste. Das war doch eine Challenge und wir waren da irgendwie zu dritt und haben da doch ein ganz anspruchsvolles Menü, denke ich. Gerade mal so hingekriegt.
Auch gerade mal würde ich jetzt nicht sagen.
Es waren, von der Zeit her. Wir waren also, als die Gäste kamen, waren wir gerade fertig mit Küche aufräumen.
Ja. Das hat man, das war wirklich, die Küche war geleckt. Jetzt hätte man schon länger fertig gewesen wäre. Ja, ihr wart den ganzen Tag dran. Ich glaube, morgens um 9 ging es bei euch los, oder?
Genau, morgens um 9 ging es los mit dem Einkauf. Thorsten war noch unterwegs, Thorsten Goffin war noch unterwegs, hat die Weine besorgt und das Bier und dann haben wir losgelegt und tatsächlich, wir hatten ja 4 Gänge, haben wir den ganzen Tag geackert, aber war schön, also es hat total Spaß gemacht mit den Jungs da die Marieneck-Küche zu rocken. Wir haben auch der Marco, der Gastgeber vom Marieneck, der hat auch seinen Koch zu Hause gelassen an dem Abend und wir haben das wirklich quasi im Grunde, ich zähle mich mittlerweile auch wieder zu den Laien, als Laien da dieses Menü gerockt und mir war ganz wichtig, dass es auch werktreu ist, aus Deutschland vegetarisch eben. Und dementsprechend muss das auch für die Leute zu Hause natürlich machbar sein. Und der Beweis wurde auf jeden Fall, hoffe ich, erbracht.
Würde ich schon sagen, ja.
Danke.
In vollem Umfang. Und habt ihr einen Abend vorher so diese Wein- und Bier-Geschichte dazu? Hat der Thorsten das komplett selbst sich ausgedacht oder habt ihr da nochmal drüber gesprochen?
Nee, gar nicht. Ich bin bei solchen Sachen sowieso immer so. Auch bei den Menütouren zu meinen beiden Erzählbänden war es so, dass ich immer die Gastronomen anrufe und ihnen große freie Hand lasse. Also bei den Menütouren für die Bücher war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, macht das den euren Gästen entsprechend, gestaltet das Menü so, wie es dem Stil eures Hauses passend ist. Und bei der Deutschland-Vegetarisch-Vorstellung, bei einer Kochbuchvorstellung, da ist natürlich Werktreue gefragt. Dennoch habe ich alle Gastronomen, wir waren ja in 5 deutschen Städten unterwegs mit dem Abend, allen gesagt, hier ist die PDF des Buches, sucht euch die Gänge raus, was ihr kochen wollt. Und die Weine, die hat dann auch jeweils in jeder Stadt der Sommelier oder der Weinenthusiast, der mit durch den Abend geführt hat, die haben das selbstständig ausgesucht.
Wow. Wunderbar. Also das war wirklich eine sehr schöne Kombination. Auch er hat ja dann wirklich sehr werktreu alles auch aus Deutschland genommen und war ein schönes Potpourri rund durch ganz Deutschland. Auch mit den Bieren, dass man dann mal Berliner Weiße habe ich so auch noch nie getrunken. Das war schon ein Hammer.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat Thorsten auch tolle Arbeit gemacht, weil das war die einzige Station der Tour, wo es zu jedem Gericht ein Glas Wein und ein Glas Bier gab. Aber das war natürlich schon toll.
Ja. Und wenn wir dann mal ein bisschen ins Menü gucken, die Vorspeise war ja das, was mich am meisten überrascht hat. Dieses Süppchen Peter und Jupp
aus
Urköln, kölnisches Gericht.
Urkölnisch, ja.
Genau. Mit Sternanis war drin, ne?
Genau.
Und ein bisschen Piment, hast du, glaube ich.
Ja,
Genau. Und das fand ich, hat das Gericht so dermaßen geboostet. Es war einfach so, warum man das nicht immer schon reingetan hat. Jedenfalls, wenn man selber eine Gemüsesuppe gemacht hat, weil das unterstreicht. Wunderschön.
Absolut. Und das ist auch das, die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Arbeit an Deutschland vegetarisch. Ich habe mich da ja auf die Suche gemacht nach den traditionellen, immer schon dagewesenen fleischlosen Regionalküche und habe da wirklich viel gefunden und habe auch gemerkt, die deutsche Küche, die kann richtig was, das weiß ich ja schon länger, weil ich ein Faible habe für deutsche Küche, aber auch in der vegetarischen oder sagen wir mal eher in der fleischlosen Version, wenn man ein bisschen, die Raffinesse steckt im Detail. Also wenn man eben so ein Pitter und Jupp, das ist ein einfacher Eintopf, der aus Möhren und Kartoffeln hauptsächlich besteht, und wenn man den sorgfältig würzt und nicht zu lange und breiig gart, wird da ein sehr schönes, wärmendes Seelenessen draus.
Ja, ich habe das Gefühl, das hat man früher bei vielen Gemüsen gehabt, wo Leute das nicht mehr gerne essen, wie Wirsing oder Rosenkohl, ja. Das oft einfach zu lange gekocht wird und es wird zu breiig und die Konsistenz ist nicht mehr da, dass viele Leute es deswegen nicht gegessen haben. Und wenn man den Leuten wieder zeigen kann, wie es kurz gegart geht, dass es dann auch wieder anfangen gerne zu essen.
Ganz genau, das ist auch meine Hoffnung mit diesem Band, dass ich sage, Mensch Leute, es macht richtig Spaß, die eigene Heimatküche oder die eigene deutsche Küche nochmal neu zu entdecken.
Ja, du hattest ja auch gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es im Podcast im letzten drin war, dass die deutsche Küche ja vor 50 Jahren auch eher vegetarisch war, unter der Woche, weil kein Geld...
Überwiegend.
Ja.
Ja, es war kein Geld da. Es war sowieso, es gab nicht so viel... so viel Tiere wie heute, das ist einfach so. Also diese Fleisch- und Wursteküche, für die wir auch über die Grenzen des Landes im Ausland bekannt sind, die rührt daher, dass es einfach in 50er, 60er Jahren ging das los, in den Wohlstandswunderjahren ging das los mit der Fleischesserei. Und einige der Probleme, die wir heute haben, zum Beispiel Massentierhaltung, begann dann schon in den 70er Jahren. Also die Nachfrage stieg explosiv. Und bis heute ungebrochen. Und das ist auch, ich bin überhaupt nicht politisch. Trotzdem meine ich, dass es großen, großen Sinn macht, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Habe aber auch selber festgestellt, wenn man sich dann mit der fleischlosen Küche beschäftigt, man stößt leicht an seine Grenzen. Also selbst mir als gelernter Koch, als ich angefangen habe, das war vor 2 Jahren, weniger Fleisch zu essen, da habe ich am Anfang auch irgendwie... Alles war plötzlich klein gehäckselt in einem Eintopf oder in einer Pfanne. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich auch selber begriffen habe, Mensch, auch mal wieder was zum Schneiden machen, auch mal wieder, wo man irgendwas durch eine Soße zieht. Und eben die gleiche Sorgfalt verwalten, die man auch sonst auf Gerichte mit Fleisch und Fisch verwalten würde. Und dieses Umdenken, also zu sagen, wir kommen nicht mehr, wir denken das Gericht nicht mehr vom Fleisch ausgehend, sondern plötzlich ist unser Star eine rote Rübe. Und was machen wir jetzt mit der? Das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe gewesen. Und das habe ich ja mit GoVeggie gemacht, meiner vegetarischen App. Und auch bei Tim Melzers Greenbox habe ich ja mitproduziert und das geschrieben als Autor. Und Deutschland vegetarisch war so die letzte Schraube für mich, an der es noch irgendwie zu drehen galt, weil das ist schon klasse, wenn man dieses würzige, wärmende, was die deutsche Küche hat, transportieren kann in einen fleischfreien Kontext und das sogar historisch verbrieft. Das war für mich die spannende Entdeckung.
Ja, das glaube ich auch, weil die deutsche Küche, ich meine, vegetarisch ist ja im Moment sehr im Trend und auch sehr interessant. Viele Leute beschäftigen sich damit, aber man hat natürlich viel, die südländische Küche, die ja sehr schnell mal auch auf Fleisch verzichten kann, das ist da aber auch irgendwie so selbstverständlich. Ja. Da fand ich mal sehr schön, dass es in der deutschen Küche auch mal so kam, jetzt von dir auch gerade in dem Buch so geballt, dass man mal sehen konnte, wie fleischlos es eigentlich gehen kann.
Genau, und man kann nicht einfach den Leuten sagen, Leute, bitte esst weniger Fleisch und sie dann im Flur stehen lassen. Ja. Also es ist echt wichtig, dass man den Leuten zeigt, was alles möglich ist. Ne?
Ja. Sehr schön. Und du hast ja gesagt, du hast mit Tim Melzer zusammengearbeitet. Hast du sonst noch mit Köchen an Kochbüchern geschrieben? Ich habe es bei Tim Melzer in der Greenbox mal offensiv gesehen, dass du mit dabei standest, aber sonst habe ich das noch nicht wahrgenommen.
Doch. Also ich mache ja viel Kochbücher, Teils steht mein Name drauf, wie bei den schnellen Tellern fürs Effilet-Magazin oder eben jetzt Deutschland vegetarisch. Viel mache ich auch einfach als Foodstylist Auftragsarbeiten. Mhm. Das heißt, ich kriege auch Rezepte und stehe dann wirklich hinten im Impressum einfach nur als Foodstylist, der sich eben darum gekümmert hat, dass das Essen im Studio gut aussieht. Und bei Tim, das war ein Ausnahmefall, das habe ich auch vorher nie gemacht, dass ich tatsächlich also für Tim Melzer im Grunde gearbeitet habe und mit Tim Melzer. Der Marcel Stutt war noch dabei von der Essen und Trinken. Und wir haben eben zu dritt dieses Kochbuch Greenbox produziert. Und ich habe es dann auch anschließend als Autor geschrieben und betreut. Das heißt, ich verantworte auch alle Texte im Buch. Und das war eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, hat irre viel Spaß gemacht und ich denke, es ist auch ein schönes, buntes Buch geworden, das auch einen guten Teil an der fleischlosen Küche, wie man sie attraktiv macht, zu verantworten hat.
Ja, das stimmt. Und Effilet habe ich dich, glaube ich, das erste Mal gesehen, in der die schnellen Teller, die ja auch dort immer drin sind. Und eben hast du noch erzählt für das Magazin für Barmixer. Wie hieß es nochmal?
Mixology.
Mixology, ja. Bist du ja auch dran. Welche Presseerzeugnisse kann man noch von dir lesen?
Also ich bin fester Kolumnist der Mixology. Ich schreibe viel für Effilet. Da habe ich eben auch Herrn Paulsens Deutschstunde, die ja auch bekannt geworden ist, wo ich mich eben schon vor Jahren auf die Suche gemacht habe nach den historischen Wurzeln deutscher Traditionsgerichte. Damals allerdings noch nicht vegetarisch. Und die sind auch gesammelt als Bookazine erschienen im vergangenen Jahr. Dann schreibe ich fürs Lufthansa-Magazin, Lufthansa Exclusive, schreibe ich eine Kolumne, die nennt sich Mitbringsel. Mhm. Und da berichte ich in jeder Ausgabe über einen Mitbringsel aus einem Land. Also wenn ich irgendwo bin, was lohnt es sich da mit nach Hause zu nehmen? Und das ist insofern eine sehr interessante Aufgabe, als dass es eigentlich alles überall erhältlich ist in der heutigen Zeit. Also du musst eigentlich nicht mehr irgendwo hinfahren, um dort irgendwie, was weiß ich, eine Mozartkugel mitzunehmen. Die kann man sich einfach auch bestellen. Und ist eine schöne Aufgabe, da immer ein bisschen doch auch rauszufinden, wo es eben ja vor Ort noch schmeckt und wo sich es einfach lohnt, auch wirklich da zu sein und nicht nur irgendwie online zu bestellen.
Klar. Dann aber auch Weine oder also Spirituosengetränke oder würdest du jetzt, dann gehst du eher auf die Food-Geschichte?
Ausschließlich, ja. Also da geht's ausschließlich um Essen.
Das ist ja dann nochmal schwieriger. Auch gerade mit dem Mitnehmen. So ein aus Italien. Genau. Aus Italien ein Stück Fleisch mitnehmen oder sowas wird ja dann echt schwierig.
Darüber sprechen wir in dieser Kolumne. Das ist richtig.
Sehr schön. Ja, deine zwei Bücher, über die du gesprochen hast, die du als Romanautor verfasst hast, die haben mich sehr, sehr begeistert, weil ich fand mal die Herangehensweise über die Art ans Kochen phänomenal. Also es war einmal Monsieur, der Hummer und ich und Schlaraffenland.
Genau.
Schlaraffenland war letztes Jahr?
Oder? Genau, das ist im vergangenen Herbst erschienen, ja.
Und da hast du das, glaube ich, also für mich nochmal einen draufgesetzt, würde ich jetzt sagen, weil
vielen Dank.
Weil die sind nochmal ein bisschen länger geworden, die Geschichten, oder?
Ja, nicht. Also ich darf das ja als Autor nicht selber sagen, aber ich habe schon daran gearbeitet, dass sie zumindest auch literarischer werden. Also Monsieur der Hummer und ich war 2009 erschienen, war eine Sammlung von kulinarischen Geschichten, Kurzgeschichten, die ich über einen langen Zeitraum geschrieben hatte und die wir dann eben halt aus diese riesige Schublade aufgemacht haben und da aus wirklich dutzenden Geschichten eben ist dieses Buch entstanden. Sehr autobiografisch, ein Schwerpunkt liegt da sicher auch auf der Restaurantküche der 80er Jahre und ausgehenden 80ern, Anfang der 90er. Das neue Buch Schlaraffenland ist thematisch wesentlich breiter. Mhm. Ich selber finde darin kaum mehr statt. Natürlich ist die Realität immer Stichwortgeber für den Autor, aber tatsächlich ist es längst nicht mehr so biografisch, wie das bei Monsieur noch war. Und Ich hoffe und ich freue mich, wenn du das sagst, dass ich mich da eben auch weiterentwickelt habe. Und ja, ich bin sehr stolz auf Schlaraffenland.
Ja, ich meine jetzt nicht nur länger, sondern einfach durch die Länge der Geschichten ging es dann auch tiefer in die Geschichte rein. Und das war halt sehr schön. Bei dem Monsieur der Hummer. Und ich wusste gar nicht, dass das autobiografisch gemeint war. Ich habe mir mal überlegt, ja oder nein, ist es das? Aber sehr schön, dass so auch mal...
Also nicht alles, das ist, das darf auch nie eins zu eins genommen werden. Klar. Aber es war doch sehr stark. Das ist einfach so. Ich denke, wenn man anfängt zu schreiben, ist das ganz normal und ich würde auch sagen ratsam, erstmal über das zu schreiben, worin man sich auskennt und der eigene Erlebnishorizont. Und bei mir war es zumindest so, dass erst später das Vertrauen in das wirkliche Geschichtenerfinden losgegangen ist.
Mhm. Zum Beispiel dieses aus dem Monsieur de Homer und ich, ich bekochte Wolfgang Rahm Sibbeck. Hast du das?
Ja, das ist 1:1. Das ist die 1:1 Geschichte. Also die ist tatsächlich in allen Teilen so geschehen.
Okay, das war's wirklich du selber. Dir diese, ich will nicht spoilern, aber dass die Kartoffel dir das Genick gebrochen hat.
Genau.
Grandios. Ja. Und die haben dich deswegen, du bist geflogen deswegen? Oder war das?
Ja, also ich bin kurzfristig, wurde ich aus dem Dienst entlassen. Und ich habe das, also Herr Siebeck selbst hat sich nie geäußert zu der Geschichte, obwohl sie dann auch tatsächlich mal auf Zeit Online erschienen ist, wo er ja auch eben in der Zeit stattfindet, fand ich ganz interessant. Also er war damals tatsächlich eine für uns wirklich furchterregende Kritikergestalt. Da hatten alle echt Schiss vor. Und das ist das, was ich meine. Das ist so super 80s im Grunde genommen. Mhm. Heute ist das Verhältnis Kritiker-Koch viel entspannter. Viel entspannter. Die neue Generation von Köchen hat nämlich ein größeres Selbstvertrauen, als wir das damals hatten, glaube ich. Und viele sagen einfach oder haben gelernt, Mensch, ich muss auch wirtschaftlich rentabel sein und ich habe Lust, Gäste zu haben. Ich koche für meine Gäste und nicht für den Kritiker, der 1-2 Mal im Jahr vorbeikommt. Das ist sehr schön. Diese Entwicklung ist sehr schön. Im oberen Sternebereich ist natürlich immer noch ordentlich Wumms drin. Das ist natürlich das Kräftemessen der Köche. Das ist die Olympiade, das ist der Olymp. Da ticken die Uhren nochmal anders. Aber grundsätzlich ist alles sehr viel entspannter geworden. Auch das Miteinander in der Küche.
Ja, also ich habe jetzt, ich habe es eben nochmal gelesen, nochmal kurz, weil das waren so eine paar Geschichten, die im Buch für mich so herausstechend waren. Mhm. Ich habe echt gedacht, das ist eigentlich immer noch, gerade jetzt in der höheren Sterne-Gastronomie wird es aber wahrscheinlich immer noch so sein wie in dem Buch, oder?
Ja, ich denke schon, dass man sich Gedanken macht, wenn ein Tester da sitzt und man, die meisten, die kennt man ja, die großen Tester kennt man auch und dann weiß man auch, dass die da sind und ich glaube schon, dass die Leute immer noch nervös sind, aber die vertrauen einfach heute viel mehr auf ihr Handwerk, denke ich. Und es ist einigermaßen entspannter geworden. Man sieht es aber auch, dass viele Leute sagen auch, ach, wir wollen gar nicht mehr getestet werden. Die schreiben die Equipe an und sagen, ach, kommt einfach nicht mehr, weil ich kann es nicht leisten. Und das finde ich auch wirklich schön, wenn sich da die Dinge zurechtruckeln. Ne?
Genau, ja. Und Schlaraffenland, ich habe... Das ist jetzt, ich glaube, 4-5 Wochen her, da lag ich im Urlaub in Panzano.
Und das finde ich ja
grandios. Ja, es war wirklich grandios. Ich lag in der Sonne und habe gelesen und hatte dein Buch mitgenommen. Mhm. Waren auch nur, ich glaube, 2-3 Tage, die wir da waren. Deswegen war dein Buch auch ein gutes Format, um das dann dort zu lesen. Ja. Und ich lese so, ich glaube, die Geschichte war, lass mich gerade, Tritra Truffolo.
Nee, das ist die Trüffelsuche. Ja, doch, nee, doch.
Da, natürlich. Da fängt es nämlich mit an, genau.
Das war sie, genau.
Und es ging
die zwei Jungs, die Trüffel suchen gehen.
Genau. Ja. Und sitzen dann irgendwie in ihrem VW-Bus da in der Nähe von Panzano, wo ich gelegen habe und haben sich bei Dario Cicchini das Steak gekauft und in die Pfanne gehauen. Da habe ich echt gedacht, das ist ja wirklich unglaublich, dass das jetzt passiert.
Super, ja.
Und wie bist du auf diese Geschichten gekommen? War das jetzt das Erzählungen und du hast weitergesponnen oder hast du die komplett, wie kommt die Inspiration für dieses Buch jetzt?
Das ist ganz, also Schlaraffenland ist wie ich eingangs erwähnte, breiter von den Thematiken und so. Also ich wollte tatsächlich schreiben über Genuss und vielleicht auch die die langen Wege, die es manchmal braucht, um zum Genuss zu kommen, und dass sich dieses Schlaraffenland, der Titel oft genug auch bei den Menschen in diesen Geschichten als Utopie herausstellt, als märchenhafter Ort, den es so gar nicht gibt. Das betrifft auch die Gastrogeschichten oder die mit der Berliner Kantinenwirtin, genau. Hertha Klöpke, die da wegrationalisiert wird zugunsten eines Sushi-Outlets. Solche Sachen. Also ich hatte Lust, Themen anzupacken, und natürlich sind auch wieder Geschichten ins Buch gerutscht, die einfach großartig von der Realität erzählt wurden. Zum Beispiel die zwei Jungs im Buch, die gibt's tatsächlich. Und die haben mir diese Geschichte erzählt. Ich wusste, dass das passiert ist, und ich bin nach Berlin gefahren und hab's den Jungs gesagt, ich sitze an einem Buch, ich will diese Geschichte drin haben, erzählt die mir mal. Es war ein wunderbarer Nachmittag. Detailreich wurde mir das da geschildert. Ich habe mitgeschnitten, wir haben zwei Flaschen Wein dazu getrunken. War ganz großartig. Und am Ende sagte ich dann zu den Jungs, wenn ich das erzähle, eure Geschichte, ich werde sie literarisch etwas überhöhen und verarbeiten und erarbeiten. Ich möchte aber auch euch die Chance geben, dass ihr könnt jetzt sagen, wie ihr heißen wollt in der Geschichte. Und dann waren sie beide ganz empört und sagten, ja, wir heißen so, wie wir heißen. Also, ja.
Das war wirklich, ging ja dann, also diese Steak-Geschichte war ja nur so die Einleitung und ging ja dann, dass sie Bock auf Trüffel haben und dann in das Piemont. Wo reisen sie hin für die?
Ja, sie sind im Süden von Italien, sind sie.
Ja. Ah, genau. Ja. Und versuchen dann in Mafia-Zustände mäßig wahrscheinlich diese Trüffel zu jagen. Das war wirklich.
Ich fand das großartig, dass das wirklich so ist.
Ich hätte es nicht gedacht.
Dass man da irgendwo rumstehen muss und auf den Dealer warten, das fand ich schon bezaubernd.
Und warst du selber auch schon in Panzano bei Dario? Oder?
Ja, ich war auch schon da. Ja.
Und was meinst du zu ihm, so zu seiner Arbeit? Ist auch ein.
Ja, ich finde das wahnsinnig lustig und sehr, sehr schön. Es macht großen Spaß. Das ist eben eine von diesen Locations, wo es wirklich einfach Sinn macht, einmal selbst da gewesen zu sein. Ich hatte erfahren von ihm über Bill Buford. Jetzt hieß das Buch.
Ja.
Grandioses Buch. Da hatte ich zum ersten Mal von ihm gehört. Dann hatte ich irgendwie mitgekriegt, Jamie Oliver war schon mal da. Dann Dings war da natürlich, der hier Geständnisse eines Küchenchefs. Anthony Bourdain war da, hat über ihn geschrieben. Und ich bin dann mit meiner Frau dort im Urlaub gewesen. Und habe aber nicht gewusst, dass ich schon da bin, wo das ist. Und wir sind sonntags durch diesen kleinen Ort gegangen und plötzlich denke ich, sonntags, ne? Und ich denke, was ist denn da los? Riesenschlange vor einer Metzgerei. Und wir also rein und geguckt. Und dann tauchte dieser Mann auf. Das war ja eine Erscheinung, wuchtete da dieses halbe Kalb, halbe Rind auf den Tresen, schrie to beef or not to beef und schlug dann das erste Mal mit dem Fleischermesser zu. Da läuft in dieser Metzgerei, läuft also dröhnend laut so italoamerikanische Swing-Nummern, so The Rat Pack und solche Geschichten, Frank Sinatra und so. Er singt lautstark mit. Die Lehrlinge gehen rum mit großen Schlitten, also riesigen Tabletts. Da sind Brote drauf mit Schmalz und mit Leberwurst. Und dann läuft er selbst immer rum. In der linken Hand hat er einen Gläserturm, der genau so hoch ist, dass die Gläser oben nicht runterfallen. Es gibt schon eine leichte Biegung nach oben hin. Und in der rechten Hand hat er dann diese Bouteille mit Chianti-Wein. Und dann geht er durch und du darfst dir oben ein Glas wegpflücken. Er schenkt dir ein. Es ist eine riesige Party.
Ja.
Und dann habe ich einmal Mut zusammengenommen, bin also nach vorne und habe gesagt, ja, ich würde auch gern so einen Bisteka erwerben. Und da guckte er mich an, so als hätte ich ihn irgendeinen unsittlichen Antrag gemacht. Sagte, ja, das ist alles schon verkauft. Ich so, verdammt. Und dann durfte ich aber bestellen. Und habe dann tatsächlich zwei Tage später ein wunderbares, also das war ein Kavenzmann, 2 Kilo Bisteka bekommen und in so einer Papiertüte für Senior Paul. Fand ich sehr schön.
Ja, also neben dem Metzgerei hat er ja auch noch 2 Restaurants.
Ja.
Da warst du noch nicht drin?
Leider nicht.
Musst du unbedingt mal machen. Also das ist auch nochmal ein richtiges Erlebnis, vor allen Dingen, die grillen das alles über Holzkohle.
Ja.
Vor allem, du sitzt halt Italien-Style an langen Tafeln mit bunt gemischten Leuten. Und wir saßen das erste Mal, wie wir da waren, hatte ich Bill Buffett Hitze auch gelesen. Und das war ein halbes Jahr vorher. Und wir waren dann in San Gimignano. Ja. Und ich dachte, ach komm, guck mal, ob du da einen Tisch bekommst. Es war so eine Stunde weit weg, sind da hochgefahren. Und da waren wir in dem Restaurant, wo es alles außer Bistecca di Fiorentina gibt. Also sehr schöne Fleischküche mit geschmorten Geschichten. Und, oder auch so Tatar. Und da sind wir in diesen Keller runtergekommen. Da waren 12 Leute am Tisch neben uns, ein italienisches Pärchen, sprechen kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch. Mit denen haben wir uns den ganzen Tag, ich glaube, wir waren 4 Stunden in dem Restaurant.
Toll.
Danach strunzbesoffen. Es war wirklich ein Erlebnis. Und er kommt halt auch immer rein und lässt sich feiern. Ich finde, das hat er sich auch für sein Handwerk echt verdient. Weil er ist so mit Liebe dabei und seine ganzen Mitarbeiter nehmen das mittlerweile auch so auf. Sehr schön.
Absolut. Und ich habe dieses Bistecca dann dort zubereitet. Wir waren nämlich in einem wir wohnten in einem Weinberg dort in der Nähe. In so einem Turm. Das war ganz spektakuläres, schöner Urlaub. Und in dieser Küche da gab's aber nur, man darf im Weinberg kein Feuer machen. Okay. Deswegen konnte ich es nicht grillen.
Ja.
Das war jammerschade. Und dann gab es aber in dieser Küche, von diesem Ferienort gab es eine Pfanne. So eine verbeulte IKEA-Pfanne. Ferienhaus-Küchenpfanne. Yeah. Ganz schlimm. Aber ich bin sehr stolz darauf, ich habe das hingekriegt. Okay. Ich habe das perfekt gegart. Es gibt in meinem Blog, kann man das auch sehen, da gibt's in Wort und Bild wird diese Bistecca-Nummer geschildert und auch die Weine, die ich dazu getrunken habe und wo wir die dort auch in Panzano gekauft haben. Den Link liefere ich dir noch nach.
Das wäre sehr schön, weil ich habe bisher auch, wir sind auch in meiner Ferienwohnung dort, auch in einem, in einem Weingut direkt an Panzano dran. Und ich habe bisher niemals das Steak gekauft, weil ich habe es mir, in Pfannen wollte ich es einfach nicht machen und grillen. War noch nicht möglich gewesen. Einen Backofen hatten wir auch nicht, dass man es nachziehen lassen konnte. Ja, das ist
schwierig.
Und ich weiß gar nicht, was hat das Steak gekostet? Weißt du das? Also ich habe noch nie eins. Das ist, glaube ich.
Ich habe 17 Euro oder so habe ich bezahlt. Es war super günstig. Ja, er macht. Also dieses Chiani-Rind, ne? Man munkelt ja, er würde nicht nur Chiani-Rinder da verkaufen.
Nee, macht er ja auch nicht. Im Bill Buffett war es ja auch geschrieben, dass er nach Spanien.
Genau. Ja. Aber die Fleischqualität ist sehr, sehr gut und ich habe kleines Geld dafür bezahlt. Ich weiß noch, dass ich mich damals gewundert habe. Ich muss gleich mal selber in meinem eigenen Beitrag gucken, ist ja schon ein bisschen her, ob es da vielleicht steht, was ich bezahlt habe.
Naja.
Keine Ahnung.
Ich habe bisher aus Respekt es nie gekauft. Ich dachte, das ist bestimmt so teuer und ich kann es nicht adäquat zubereiten mit den Mitteln, die ich habe. Dann lasse ich es besser.
Ja.
Also im September haben die ein sehr schönes Weinfest. Da fahren wir jetzt mittlerweile seit 4 Jahren immer hin. Also wenn du...
Wow.
Das ist halt nicht so ein Weinfest, wie man das hier aus Deutschland kennt, so mit Feiern, sondern eher eine Messe. Das heißt, du kaufst dir ein Glas für 15 Euro und rennst dann zu 25 Winzern und probierst überall.
Das hört sich sehr gut an.
Ja, und der hat dann dazu nochmal beim Dario essen gehen. Das ist wirklich ein kulinarisches Highlight jedes Jahr.
Super.
Ja, aus dem Buch Schlaraffenland fand ich auch, also das sind ja meistens sehr, oder die Hälfte sehr fröhliche, schöne Geschichten, aber da hast du manchmal auch so traurige Klopper drin. Das zum Beispiel das mit der Erbsensuppe, wo der Mann mit einem Küchentisch sitzt und die Erbsensuppe von seiner Frau ist, die gestorben ist. Es war so eine Wahnsinn, fand ich. Die Geschichte war schon so ein bisschen sehr rührend.
Ja, also es hat sich bei mir eingeschlichen mit den Jahren, eine gewisse Melancholie, die ich aber eigentlich sehr begrüße. Am Anfang war ich selber so ein bisschen erstaunt. Also bisher hatte ich mir auch immer verboten, dass in meinen Geschichten Menschen sterben. Das war einfach nicht kein Thema. Aber irgendwie ist in den letzten Jahren ist das so eine leichte Melancholie dazugekommen und so ein slightly sad, was ich aber sehr gut finde, weil Humor kann nur entstehen, wenn es auch das Traurige gibt oder das, was einem vielleicht nicht so ganz gut in den Kram passt. Also auch die Geschichte mit dem Hoteldirektor, der die letzten Nacht in seinem zum Abriss stehenden Berghotel verbringt und dort eben auch mit seiner Krebserkrankungen umgeht. Das sind so Sachen, die habe ich bislang ausgespart und heute finde ich, sie gehören zum Leben und sie gehören ganz vor allen Dingen in die Literatur, dass solche Geschichten auch erzählt werden, wenngleich es natürlich überwiegend heiter ist bei mir, weil ich einfach finde, das Leben ist schon hart genug, man muss auch mal was zu lachen haben.
Ja, ich finde diese, ich nenne jetzt mal Ups and Downs in den Geschichten machen natürlich auch wieder, wenn man so tief unten ist und dann wieder so eine nette Geschichte liest, das ist wirklich so wie Achterbahnfahren. Ist einfach auch eine schöne Abwechslung. Ich fand es auch nicht blöd in dem Buch, dass sowas kam. Es war einfach eine schöne Geschichte. Gerade die Suppe mit der Erbsensuppe, die Geschichte, war für mich so ein bisschen besonders. Es war, wie mein Opa gestorben ist, er backte immer jeden Samstag für uns Kaffee und Kuchen.
Ja.
Und es gab immer Streuselkuchen. Viel war eingefroren. Ich glaube, 2-3 Wochen, nachdem er gestorben war, haben wir nochmal diesen Streuselkuchen.
Ich habe das selber erlebt, im Grunde genommen. Ja. Dass dann dieses Auftauen und nochmal, das finde ich, wahnsinnig.
Wie war das
für euch?
Das war Wahnsinn. Also es war wirklich so, weil wir ein sehr inniges Verhältnis auch da hatten, was das Essen auch anging. Also es war immer so eine Zusammenkunft jede Woche, samstags um 3:30, Kaffee und Kuchen. Und auch gerade der Streuselkuchen war das Highlight, besonders wenn er frisch aus dem Ofen kam. Diese schönen buttrigen Streusel und der knusprige Rand. Und dann halt aufgetaut. Und das war schon so ein wahnsinniger Moment. Und das war halt in dem Buch. Ich meine, wir hatten, fand ich nochmal das Glück, wir waren zusammen und haben das genossen. In dem Buch war er alleine. Das machte es dann einfach nochmal eine Nummer härter. Ich fand es aber eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Das finde ich irre toll. Also super, ich habe mir das natürlich ausgedacht. Ich habe das dann also tatsächlich erlebt. Ja, super.
Ja. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt die Bücher haben wir besprochen. Ich bin eigentlich mit meinen Themen durch. Hast du noch irgendwas, was du, eine nette Anekdote, eine nette Geschichte, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Eigentlich nicht. Ich finde, wir haben das schon super ausführlich alles. Sehr schön. Also
wunderbar. Hat mich sehr gefreut. Und
mich auch. Vielen Dank.
Vielleicht, wenn du irgendein neues Buch bringst, können wir ja gerne nochmal sprechen.
Unbedingt. Ich versuche ja auch immer irgendwie, dass sich Kochbuch und Literatur abwechseln. Und ich habe ja für Schlaraffenland auch sehr viel Kritik bekommen, dahingehend, dass die Menschen gesagt haben, wir sind viel zu schnell durch mit dem Buch.
Ja.
Es ist viel zu kurz, was ich sehr schön finde. Also die Kritik zu kurz, sensationell. Und die Leute sagen, wir mögen die Charaktere. Und dann müssen wir sie nach wenigen Seiten immer schon verlassen.
Ja.
Und darum wage ich mich jetzt als nächstes an den Roman, die Langstrecke. Jetzt ist sie dann doch fällig. Ich habe immer schon gesagt, auch als junger Autor, ich habe immer gesagt, Mensch, es ist wie beim Kochen. Du musst auch erstmal eine Kartoffelsuppe kochen können, bevor du dich ans Gratin wagst. Ne?
So ist es.
Und ich hatte immer, das hat mich immer auch gestört, in Deutschland ist die Kurzgeschichte ja nur wohl gelitten. Also die Verlage sagen immer, nee, wir brauchen als Debüt unbedingt den Roman und so. Während zum Beispiel im englischen und im amerikanischen Sprachraum ist ja die Kurzgeschichte eine super etablierte Form, die unheimlich gutiert wird. Ja. Und für mich war es schön, dass ich mit dem Mayrisch Verlag einen Verlag gefunden habe, der eben sagt, ja, wir machen Kurzgeschichten, klar. Und jetzt ist es für mich aber an der Zeit, den Roman zu schreiben. Ich sage das jetzt schon mal hier öffentlich, um den Druck auf mich selber auch ein bisschen zu erhöhen. Ne? Ja. Und es wird natürlich wieder gekocht werden, auf jeden Fall.
Das finde ich für mich ein sehr spannendes Literaturfeld. Also auch dieses autobiografische, wie das schon bei Bill Buffer. Das war mein erstes Buch in der Form. Und danach kam lange für mich nichts, weil diese Bourdin-Geschichten sind natürlich sehr voluminös, vielleicht überzogen, vielleicht nicht sehr aggressiv, aber da fehlt mir so ein bisschen die Liebe am Kochen. Das ist halt eher Berufsdenke und bei Bill Buffett war es ja wirklich auch eine Liebe, wie er da gefordert hat nach Wissen. Ja. Und bei dir war es halt eine komplett für mich eine andere Herangehensweise an das Thema Kochen. Die Kurzgeschichten und immer wieder woanders rausgepickt. Ich habe so noch nie gesehen und diese Kurzgeschichten mit Rezepten war einfach schön, schöne runde Geschichte.
Und für mich ist das eben gestartet mit dieser Idee, ich schreibe am besten mal über das, worin ich mich auskenne. Und ich habe eigentlich erst später und mit Schlaraffenland ganz besonders gemerkt, du kannst über Essen und Trinken die ganze Welt erzählen.
Ja.
Also da ist unheimlich viel drin. Und so, you are what you eat, du bist, was du isst, das trifft schon zu. Essen definiert Menschen und Beziehungen ganz stark. Und das ist eben was, was Spaß macht, literarisch zu erzählen, ne?
Ja, es war auch, meine erste Kochbücher war, glaube ich, das erste Tim Melzer Buch, das Pinke, ja. In dem Start ja. Hat er ja auch geschrieben, Essen ist die beste Möglichkeit, Menschen an einen Tisch zu bekommen.
Ja.
Also ich war jetzt, ich weiß nicht, ob es genau so da drin stand, ja. Aber genau so habe ich es auch schon immer erlebt. Bei meinen Eltern früher im Floristenbetrieb, da sind viele Leute aus der ganzen Welt zum Arbeiten kamen. Das heißt, war wirklich von Asien, Amerika, Afrika, von überall kamen die. Und man hat sich immer halt am Tisch getroffen. Und es war ein buntes Potpourri an Sprachen, an Erzählungen und dazu halt immer wieder das Essen als Schnittmenge. Und das ist wirklich ein schöner
Absolut.
Nenner.
Und das ist auch, was mich, wir haben noch gar nicht über das Bloggen gesprochen, fällt mir gerade auf. Das ist das, was mich eigentlich so begeistert an Social Media und am Bloggen selbst. Ich finde das unglaublich bereichernd, wie viele Gleichgesinnte man kennenlernt und wie stark das auch mittlerweile aus dem Internet rausgeht in die Kohlenstoffwelt. Mhm. Also nehmen wir unsere Touren oder nehmen wir diese wunderbaren Foodcamps, die Florian Siebert organisiert, wo sich Food-Interessierte auf den Weg machen, im Internet organisiert, nach draußen auf den Weg machen und zum Beispiel solche Sachen erleben wie das Porkcamp, irgendwie 40 Verrückte sagen, ja, wir möchten das mal machen und sehen, ein Schwein schlachten und komplett verarbeiten, um für uns das auch wieder einzuordnen. Und oder das Foodcamp Cilento. Und die daraus resultierenden Freundschaften und Verknüpfungen, die halten extrem. Mhm. Also da sind tolle Freundschaften entstanden und der tägliche Austausch im Netz, ich finde das großartig. Also, und das macht auch die Kulinarik. Ja.
Und das finde ich halt auch so schön bei dir. Du bist da sehr präsent. Also man kann fragen, man erreicht dich immer, du bist da nicht so in der sozialen Welt da mit deinem Namen und stehst aber nicht dahinter, sondern du bist voll da und man erreicht dich mit deinem Blog. Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, auch bei dem vegetarischen Abend. Als Foodblogger hat man ja meistens so das Problem, wenn man auf ein Essen geht, man ist der Einzige mit der Kamera, der ständig dem Koch hinterherläuft. Ja. Und bei dem Abend war es ja dann wirklich so, dass dann, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Blogger auch immer da waren, völlig interessiert und dir versucht haben, jedes Bild vom Löffel zu klauen.
Ja, genau. Sehr, sehr schön. Also das ist für mich ist sowas ein Geschenk. Da freue ich mich extrem drüber. Ne? Auch die Rolle des Kochbuchautors hat sich komplett gewandelt. Also früher waren das irgendwelche Menschen hatten ein Kochbuch geschrieben und das hat man sich gekauft, weil man die Bilder oder das Thema mochte und so. Und heute, ja, wie du sagst, es ist eine Erreichbarkeit. Deutschland vegetarisch war einen Tag raus. Da tauchten die ersten nachgekochten Bilder auf. Das ist ein Wahnsinn, das freut mich ungemein. Sowas macht Spaß, weil das ist dann auch der Proof, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Und wenn mal was nicht funktioniert, hat man auch ganz schnell Feedback. und also der Autor ist erreichbar geworden, ja, ganz, ganz gewiss. Und das finde ich auch ganz, ganz toll.
Ja. Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Und ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann nochmal.
Auf jeden Fall, wenn der Roman da ist, auf jeden Fall.
Ja, spätestens dann.
Alles klar, vielen Dank.